Ich glaube, dass das einfach in der Summe regeltechnisch in Ordnung ist, aber sicherlich ein Elfmeter ist, über den man diskutieren kann. Viel ärgerlicher für mich war einfach die Situation vorher. Wir laufen allein aufs Tor, haben die Chance, auf selber in Führung zu gehen, aufs 2-1, werden dort auch, ich glaube, Thuram zumindest stark behindert und möglicherweise auch festgehalten. Und aber scheinbar nicht genug, um vielleicht auch das sich mal anzuschauen.
Ja, Marco Rose war das, Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach nach dem 1:3 gegen Bayer Leverkusen. Und Marco Rose ist not amused, weil wir zum wiederholten Male in dieser Saison über den Schiedsrichter sprechen müssen, auch hier bei Pfostenbruch. Ich bin Kevin und Fabian ist zugeschaltet. Grüß dich.
Grüß dich, Kevin. Ja, das war der, ja, ich möchte sagen, der Auftakt letztlich dann zur ersten Geisterspielniederlage, die wir erleben mussten gegen Bayer Leverkusen. Streitbarer Elfmeter, wie Marco Rose es gesagt hat. Wir werden sicherlich noch drüber diskutieren. Wie hast du das Spiel gesehen insgesamt? Das erste Spiel, was wir nicht erfolgreich bestreiten konnten dann am Ende.
Ja, also ich muss sagen, man muss es in diese zwei Hälften unterteilen. Die erste Halbzeit, da waren wir klar unterlegen und konnten froh sein, nur mit 0:1 in die Halbzeitpause gegangen zu sein. In der zweiten Halbzeit haben wir dann doch ein verändertes Gesicht gezeigt, auch zum wiederholten Malen. Wenn man mal so eine schwache Halbzeit hatte, dann war das selten so, dass man das durch das gesamte Spiel hat mittragen müssen. Also das hat mir gut gefallen, da sind wir gut aus der Pause gekommen und waren dann ja sogar nach dem 1:1 drauf und dran in Führung zu gehen und kriegen ja im Gegenzug dann diesen sehr strittigen, diskutablen Elfmeter. Wir werden das jetzt hier natürlich aufrollen. Lass uns ja direkt mal reingehen. Vielleicht kurz der Blick auf die Aufstellung. Das war ja fast ein Novum, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr selten in dieser Saison, dass wir gar nicht tauschen. Der 3:1-Sieg ja, hat dazu geführt, dass wir überhaupt keine Wechsel in der Startaufstellung diskutieren müssen.
Ja, ich hab jetzt auch nicht nachgeguckt, ob es tatsächlich schon mal so gab, aber wie du es gerade gesagt hast, Novum, also ich würde auch sagen, gefühlt war es ein Novum, auch wenn, vielleicht ist es schon passiert, aber es ist auf jeden Fall, seit Marco Rose da ist, jetzt doch sehr selten geworden, dass Borussia in zwei aufeinanderfolgenden Spielen mit genau derselben Startelf antritt. Das ein oder andere Rotationsopfer hat es meistens gegeben. Jetzt haben wir keins gesehen. Natürlich, jetzt steht das nächste Spiel schon, heute ist Sonntag, in zwei Tagen an. Von daher werden wir sicherlich spätestens da die nächste Rotation sehen. Aber für das Spiel gegen Leverkusen erstmal keine Veränderung. Natürlich auch darin begründet, dass mit Dennis Zakaria nach wie vor unser Stammsechser, unser fast Quarterback, möchte man ja sagen, ausfällt und nach wie vor durch Tobi Strobel ersetzt wurde. Und somit haben sich dann keine Veränderungen ergeben. Lars Stindl und Christoph Kramer haben es auch nicht in die Mannschaft zurückgeschafft von Anfang an, wobei man dazu natürlich sagen muss, Lars Stindl hat es dann doch früh in die Partie geschafft.
Ja, richtig. 12. Minute war es, als Breel Embolo signalisierte, es geht nicht mehr weiter. Er war ja zuvor in einer sehr unglücklichen Situation mit Kai Havertz, dem Leverkusener Torschützen, zum 0:1 verwickelt worden. Und ja, ihm ist da so ein bisschen das Standbein weggebrochen, weggetreten worden von Kai Havertz. Unglückliche Aktion. Und für Embolo bleibt nur zu hoffen, dass es jetzt irgendwie ihn jetzt nicht länger aus der Bahn wirft. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es, egal wie jetzt sein Gesundheitszustand ist, dass es für Bremen vielleicht erstmal als Vorsichtsmaßnahme nur für den Kader reicht, wenn er schon soweit fit ist, aber dass er da auf jeden Fall jetzt erstmal eine Pause aus der Startelf bekommt. Wie siehst du es? Breel Embolo, ja, bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass es nichts Langfristiges wird.
Ja, ganz genau. Und das ist definitiv beste Genesungswünsche an der Stelle. Natürlich wäre bitter, wenn es am Ende der Saison dann doch noch die Verletzung wird, von der er jetzt im Laufe der Saison verschont geblieben ist, wo viele Leute gesagt haben, der ist zu verletzungsanfällig. Hat jetzt geklappt die Saison und da hoffen wir einfach drauf, dass es auch weiterhin so bleibt. Ja, für Borussia war es aber das erste Mal, dann hatte man das Gefühl, so ein leichter Bruch auch im Spiel. In der Unterzahl wurde man dann sehr, sehr In 2 Minuten Unterzahl war es dann auch sehr passiv, sehr, sehr defensiv natürlich gegen eine spielstarke Leverkusener Mannschaft. Und als Lars Stindl dann reinkam, hat sich taktisch ja nicht viel verändert. Und man hatte das Gefühl, dass Borussia dann erstmal brauchte, um in das Spiel reinzukommen und auch Lars Stindl sich in dieses Spiel reinzuarbeiten. Das hat am Anfang noch nicht ganz so geklappt. Wie hast du es gesehen?
Ja, ich fand in den ersten 45 Minuten komplett eigentlich, mal abgesehen von dieser 40. Minute, glaube ich, wo Neuhaus dann geschossen hat und wo es dann Gestocher um den Ball mit Benzebaini Thüram gegen Leverkusens Keeper Radetzky gab, hatten wir keine Torchancen. Und das lag für mich auch darin begründet, dass Leverkusen es einfach auch sehr gut gemacht hat. Das fällt mir dann immer ein bisschen zu sehr hinten runter, dass man immer nur auf die eigene Mannschaft schaut und sieht, irgendwie schwacher Auftritt, geht nicht viel, aber Leverkusen war auch einfach sehr präsent in den Pressing-Situationen, hat sehr viele zweite Bälle erobert, hat sehr viele Ballverluste, eigene Ballverluste auch sehr schnell wieder ausgeglichen durch starkes Gegenpressing. Und wir hatten keine offensiven Lösungen, auch dadurch, dass Leverkusen einfach da das Mittelfeld sehr gut zugemacht hat und auch vor allen Dingen auf den Außen präsent war. Also die hatten ja eine Dreierkette mit 2 Außenverteidigern dazu mit Sinkgraven auf links und Weiser auf rechts, und auf beiden Seiten ging ja für uns nicht viel. Selbst Thüram, der dann manchmal versucht hat, ins 1-gegen-1 zu gehen gegen Weiser, aber da auch nicht so wie gewohnt durchgekommen ist. Also ich fand, Leverkusen war auch einfach gegen den Ball sehr gut und hat uns immer wieder beschäftigt. Und noch dazu kamen dann so der ein oder andere individuelle Fehler, vor allen Dingen von Rami Benzebaini, der ja dann auch mit einem missglückten Abspiel auf Tobi Strobel das 0-1 eingeleitet hat und auch noch 2-3 andere schwache Aktionen da drin hatte in seinem Spiel.
Ja, aber auch an der Stelle, wie du es gerade beschrieben hast, an der Stelle muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt immer nur die Fehler und die Schwächen bei Borussia suchen. An der Stelle zeigt sich auch ganz gut, was Leverkusen so stark macht. Und ich meine, wie Benzebaini da auf der linken Seite unter Druck gesetzt wird und wie er unter Druck dann eben diesen, schwierigen Ball auf Tobi Strobel spielen muss, um sich überhaupt aus der Situation befreien zu können. Der Ball es geht dann schief und der Ball landet dann bei Demirbay, der blitzschnell umschaltet, Bellarabi auf dem Flügel findet und der mit einem blitzsauberen Pass auch wieder nach vorne, Kai Havertz, der nicht im Abseits steht, dieses schnelle, vertikale Spiel, das hat Borussia hinten Probleme bereitet. Gerade in der ersten Halbzeit diese Schnelligkeit auch von Havertz und insbesondere von Diaby auf der linken Seite, da hat Borussia auch durchaus Glück gehabt, dass es nicht öfter brenzlig geworden ist, auch einer dann doch ganz guten Abwehrleistung zu verdanken. Aber in der Situation Kai Havertz dann durch, steht frei vor Jan Sommer. Eigentlich sehr spitzer Winkel dann in der Situation, wo er zum Abschluss kommt, aber dann macht er es eben abgezockt wie ein 30-jähriger Weltklasse-Stürmer. Und da vergisst man manchmal, dass der Gute erst 20 ist und seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld führt und wahnsinnig guter Fußballer. Ich glaube, jedem, gerade jetzt in der Zeit, wo man Geisterspiele hat, wo der Fußball doch stark auf das Fußballerische reduziert ist, muss man einfach auch da neidlos anerkennen, Kai Havertz, großartiger Fußballer.
Ja, jetzt haben sie uns überholt in der Tabelle, sind einen Punkt vor uns, da sprechen wir gleich noch drüber. Lass uns jetzt mal über die zweite Hälfte sprechen. Du hast es auch jetzt schon angemerkt, wir konnten froh sein, nur mit 0-1 in die zweite Hälfte zu gehen, und du meldest nochmal was an.
Ja, natürlich. Also bevor wir in die zweite Hälfte springen, da müssen wir vielleicht nochmal über die letzte Minute vorm Halbzeitpfiff sprechen. Und auch da war Kai Havertz beteiligt, trifft die Latte. Ja, und dann hatten wir eigentlich eine ähnliche Situation, wie wir sie letzte Woche in Frankfurt erlebt haben, wo Jonas Hofmann im Nachhinein als ein bisschen peinlich bezeichnet hat. Ja, Kerem Demirbay kommt an den Ball, 3 Meter vor der Linie, und Nico Elvedi hält verzweifelt einfach mal den Fuß hin, und Kerem Demirbay trifft tatsächlich den Fuß von Nico Elvedi in der Szene. Ja, auch spannend. Glück für Borussia, dass es da nicht 0-2 steht.
Ja, und in der Phase habe ich mir dann gedacht, oh, hier könnte noch was gehen, weil das ist ja häufig so, dass man, wenn man so eine Situation übersteht, das ist ja moralisch gesehen fast wie ein eigenes Tor. Und gerade dann noch mit dem Halbzeitpfiff quasi diese Szene. Ja, also da war mir schon klar, hier geht noch was, wenn Rose die richtigen Worte findet. Und das hat er häufig geschafft in Halbzeitpausen in dieser Saison, dass dann die Mannschaft nochmal anders rauskommt oder rausgekommen ist, auch in der Vergangenheit schon. Und das war auch gestern so. Dann machen wir auch relativ schnell den Ausgleich. Wie hast du die Szene betrachtet? Das war ja sehr schnörkellos. Sommer hat den Ball und dann kommt der lange Schlag auf Alassane Player und der wiederum auch mit einem langen, sehr gut getimten Ball auf Tikus Thuram.
Ja, das waren natürlich lange Bälle, wie sie im Buche stehen. Ich meine, zwei Bälle vom Torwart und dann Thuram in Abschlussposition gebracht. Auch der Ball von Thuram, das war ja alles andere als leicht zu nehmen. Also für mich ein absolutes Top-Tor und klasse rausgespielt letztlich. Absolut wie Leverkusen in der ersten Halbzeit einem sehr vertikalen Spiel, nur nach vorne gedacht. Das war eine tolle Situation, toller Abschluss und war auch in einer Phase dann, muss man ja sagen, das Tor in der 52. Minute, wenn ich mich nicht irre, da nach der Pause, wo Borussia super rausgekommen ist, also schon nach wenigen Sekunden, irgendwie in der 47. Minute, kam Borussia mal vors Tor und ist dann auch in der Folge gut ins Gegenpressing gekommen. Für mich auch dadurch bedingt, dass Marco Rose in der Halbzeit mal wieder umgestellt hat. Nicht personell, sondern taktisch und weg von dem 4-3-3 der ersten Halbzeit hin zu einem 3-5-2, wo dann mit Player und Thuram die beiden Stürmer vorne die Dreierkette der Leverkusener da so ein bisschen bearbeitet haben und man im Mittelfeld nicht mehr diese Unterzahl hatte auf einmal, die man vielleicht noch so ein bisschen in der ersten Halbzeit gespürt hatte. Und das hat geholfen. Also wie ich finde, war es in der Phase war Borussia sehr stark und das war mit Abstand die stärkste Phase auch von Borussia im ganzen Spiel.
Ja, wir hatten einfach viel Zugriff im Mittelfeld, was wir in der ersten Halbzeit so gar nicht hatten. Also so ist ja dann auch die sehr gute Chance von Thuram ja zwei Minuten später entstanden, wo es auch ein Kuddelmuddel im Mittelfeld gab und wo dann durch beherztes Eingreifen, durch ein Kreieren von einer Überzahlsituation, da dann auch der Ball sehr stringent nach vorne gespielt werden konnte und dann war Thuram im 1 gegen 1 und da hatte ich schon beim Antritt ein gutes Gefühl, weil Dragovic, ich denke, den konnte man schon als Schwachpunkt auch ausmachen, hat sehr wenig gespielt in letzter Zeit und ist ja auch nur in die Mannschaft gerutscht, weil Jonathan Tah kurzfristig ausgefallen ist und ja, Thuram hat seinen Schnelligkeitsvorteil gegen Dragovic in dem 1 gegen 1 ausgespielt, hatte am Ende aber nicht mehr ausreichend Kraft, um wirklich einen beherzten Abschluss zu kreieren und das lag für meine Begriffe schon auch an dem ringerartigen Eingreifen von Alexander Dragovic, auch wenn ich sagen würde, es ist so gerade vielleicht noch handelsüblich.
Ja, muss ich leider auch sagen. Klasse Szene eigentlich und ein bisschen schade und gerade jetzt im Rückblick natürlich bitter, wie die Szene gelaufen ist, weil die Chance sicherlich da gewesen wäre für Borussia, da mehr rauszumachen und das wäre mit Sicherheit auch die Chance für die Führung gewesen, die dann natürlich zu einem ganz anderen Spielverlauf geführt hätte. Für mich aber in der Summe sicherlich eine Szene, wo man drüber sprechen kann, aber für mich geht es in Ordnung, den Elfmeter nicht zu geben. Da muss man ja fairerweise auch dazu sagen, wenn so eine Situation auf der anderen Seite passiert, im Strafraum von Borussia, dann sagen wir wahrscheinlich hier, muss man fairerweise dazu sagen, kein Elfmeter, weiter.
Aber die Szene kriegt natürlich ein Geschmäckle, wenn man dann den Gegenangriff mit reinnimmt und den verargumentiert vielleicht, was ja auch Marco Rose getan hat. Wir haben ihn gehört in unserem Intro, wo er gesagt hat, ja, er hätte sich dann gewünscht, dass man sich die Szene zumindest mal anschaut, wenn man das auch auf der Gegenseite getan hat oder weil man das ja auch auf der Gegenseite getan hat. Da sprechen wir jetzt über die Szene des Spiels, die dann ja, das Spiel ganz klar Richtung Leverkusen hat ausschlagen lassen. Nico Elvedi kommt im Zweikampf mit Karim Bellarabi etwas zu spät, will einen Abschluss von Bellarabi blocken. Das schafft er nicht mehr. Bellarabi schießt bereits, allerdings auch gut 2 Meter neben den Kasten von Jan Sommer. Und dann berührt er Bellarabi, während der nach seinem Schuss quasi wieder aufkommt. Und ja, Elfmeter, sagt Sören Storks, der Schiedsrichter, lässt sich dann auch von einem VAR-Eingriff nicht mehr umstimmen. Der VAR wird ihm gemeldet haben, guck dir das nochmal an. Er guckt sich das auch sehr lange an und man merkt ja ihm auch dann an, dass er sich immer noch nicht sicher ist. Und ja, das hat mir sehr schlechte Laune bereitet, so in diesem Gesamtkonstrukt. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch diese Szene vor Augen hatte in dem Angriff zuvor, wo Thüram dann gelegt wurde von Dragovic. Super bittere Szene. Was war so dein erster Gedanke, als du es gesehen hast gestern?
Ja, mein erster Gedanke war in dem Moment, Elvedi da reinrutscht, dachte ich, nicht, dass er jetzt Elfmeter pfeift. In dem Moment hörte ich dann auch schon den Pfiff und dachte, ja, Mist. Bellarabi läuft ja Tor. Gerade durch diese Bewegung des Torschusses zieht Bellarabi nochmal ein bisschen Richtung Tor, in die Richtung, in der Elvedi die ganze Zeit schon unterwegs ist und in der Elvedi den dann letztlich auch blocken möchte. Und dann ist der Ball vorbei und Bellarabi kommt ungestört zum Abschluss. Von daher denke ich, wäre es eine eigentlich richtige Entscheidung gewesen, auch den Elfmeter nicht zu geben. Klar trifft er Bellarabi, das ist keine Frage. Aber ja, was passiert? Er zeigt auf den Punkt und man muss es dann am Ende so hinnehmen. Was ich tatsächlich richtig finde, ist, dass oder was ich mir gedacht habe, ist, dass er ihn nicht zurücknimmt, wenn er den VAR konsultiert, weil es ist eine Berührung da. Der Elfmeter ist somit zu rechtfertigen. Es ist nicht klar ersichtlich auf den Bildern, dass seine Entscheidung eben falsch war. Und da habe ich mir direkt nach der ersten Wiederholung gedacht, okay, ich denke nicht, dass er ihn zurücknehmen wird, weil die Berührung ist da, er kann es rechtfertigen, auch wenn es super bitter ist. Ich, wie gesagt, hätte ihn nicht gegeben, für mich kein Elfmeter, für mich aber auch korrekt, ihn nach Ansicht des Videos nicht zurückzunehmen, wenn er ihn vorher gegeben hat.
Ja, das Ding ist halt, regeltechnisch geht das eben in Ordnung. Das Ding ist aber auch, dass solche Situationen, und das haben auch Colinas Erben, die Schiedsrichter-Podcaster und Schiedsrichter-Experten zugegeben, dass das natürlich unbefriedigend ist, dass solche Situationen tendenziell eher immer anders entschieden werden. Und das ist natürlich, gerade wenn man die Bedeutung des Spiels von gestern, Gladbach-Leverkusen, ein direktes Duell um den Einzug in die Königsklasse, es steht 1-1, das Spiel ist auf Messerschneide, dann würde man sich wünschen, dass man sich irgendwie an so ungeschriebene Gesetze auch hält und diesen Elfmeter nicht pfeift. Ich musste direkt nach dieser Situation an das Derby Köln-Gladbach im Januar 2018 denken, als Jonas Hofmann in der 87. Minute aus quasi der genau gleichen Position aufs Tor schoss und auch genau wie Bellarabi links daneben schoss und er damals aber auch klar gelegt wurde. Und damals hat sich Schiedsrichter Felix Zweier gegen einen Elfmeterpfiff entschieden und von wegen, es gleicht sich alles aus. Nee, es gleicht sich gar nichts mehr aus. Da müsste nämlich sehr viel passieren in den letzten 7 Spielen. Mir fällt zweimal die diskutable Entscheidung gegen Dortmund ein. Einmal als Hofmann von Zagadou jetzt gelegt worden ist in der Rückrunde. Hinrunde als, ich glaube, Neuhaus war es, der auch noch klar abschließen konnte, aber auch gelegt wurde von Hummels. Dann gegen Hoffenheim, wo wir ja auch eine sehr diskutable Entscheidung gegen uns bekommen haben, wo es eigentlich das 2-0 gibt, das dann aber auch nach Videostudium zurückgenommen wurde. Dann natürlich müssen wir gar nicht erst über Leipzig reden, jetzt reden wir über Leverkusen und das ist natürlich in Summe sind das einige Punkte, die uns da wegbrechen, einfach durch fehlendes Schiri-Glück, gar nicht mal so durch totale Fehlentscheidungen. Das waren immer irgendwie Entscheidungen, die man noch in so einen Graubereich legen konnte, die aber immer gegen uns interpretiert worden sind. Und das ist in Summe einfach total ärgerlich.
Ja, genau. Es ist total ärgerlich, es ist total bitter, weil das ist es ja eben. Wir können uns jetzt nicht mal hinsetzen und sagen, das waren ja alles Fehlentscheidungen, aber es waren alles 50-50-Entscheidungen. Und im Zweifel, und das gerade in den Topspielen. Und das führt dann natürlich dazu. Wir haben jetzt die Spiele zu Hause gegen Leipzig, zu Hause gegen Dortmund, zu Hause gegen Leverkusen, drei, ich sag mal, direkte Konkurrenten jetzt um die Champions League da oben. Alle drei Spiele zu Hause verloren. In vielen Spielen waren dann strittige Entscheidungen dabei. Und dann ist es natürlich bitter, wenn du am Ende sagen musst, naja, man kann das geben, aber es ist eben bitter, vor allem in dem Kontext, wenn man sieht, dass in diesen Top-Spielen immer wieder die 50-50-Entscheidungen tendenziell gegen Borussia getroffen werden. Dieses Jahr, ja, kann man nichts machen, ist so, ja.
Ja, so ist es. Ich denke, das ist so ein bisschen auch das Fazit dieses Tages, wenn man sich auf die Leistung des Schiedsrichters konzentriert. Es ist keine klare Fehlentscheidung gewesen. Es ist einfach nur unfassbar bitter und zum wiederholten Male war es eben genau dieser Fall. Keine klare Fehlentscheidung, aber dann doch irgendwie ziemlich bitter für uns ausgefallen und umgekehrt, ja, da fallen mir jetzt irgendwie wenig Beispiele ein in dieser Spielzeit. Und ja, das bringt uns jetzt auch, wir haben jetzt zwar noch das Leipzig-Spiel in Mainz ausstehend heute, wenn wir aufzeichnen am Sonntagmorgen, aber das bringt uns mutmaßlich auf Rang 5 und lässt uns aus den Champions League-Rängen rausfallen, was natürlich doppelt bitter ist. Bevor wir vielleicht so einen kleinen Blick auf die Tabelle werfen und auf das, was uns in der englischen Woche erwartet, jetzt in Bremen am Dienstag, hören wir jetzt nochmal, was unser ständiger Gastmoderator im Pfostenbruch zu sagen hat. Und auch da ist natürlich die Elfmeterszene Thema bei Dobbys Meinung.
Der erste Auftritt unserer Pappzuschauer, wir waren ja mit 13.000 stummen Leute zumindest im Borussia-Park anwesend. Wir reden nicht jetzt von der ersten Halbzeit, denn das war eins der schwächsten Halbzeiten, wenn nicht sogar vielleicht die schwächste unter Marco Rose, wie ich fand. Denn ja, man muss so sagen, sind wir mit Glück nur mit 0-1 in der Kabine gegangen. Man hätte auch zur Halbzeit schon 2-0 oder 3-0 zurückgehen können. Allerdings sage ich jetzt ganz ehrlich mal, zweite Halbzeit, wie wir da rausgekommen sind, wie wir versucht haben, unsere Offensive nach vorne einzusetzen, das hatte schon was und da ging ein Ruck irgendwie durch die Mannschaft, wo man sagen muss, gleich in der zweiten Halbzeit, das Spiel ist hier noch nicht gegessen und verdient auch der Ausgleich zum 1-1. Durch Thuram, da hatten wir ja sogar noch eine große Chance, auch zum 2-1 in Führung zu gehen. Und ja, im Anschluss muss man ganz ehrlich sagen, kommt dieser Elfmeter, was für mich nie und nimmer ein Elfmeter sein kann. Ich muss jetzt hier ein bisschen runterfahren, dass ich hier nicht ganz ausraste. Vor 2 Jahren in Köln hatten wir ja ähnliche Situationen, wo der Zweier damals, glaube Hoffmann wurde gefoult und der Zweier hat dann daraufhin entschieden bei uns, dass es kein Strafstoß war. Und irgendwie verstehe ich nicht, ich dachte eigentlich, dass die ganzen Schiedsrichter an einer Linie ziehen müssen. Was aber anscheinend ja nicht in diesem Fall der Fall sein kann. Denn wenn man gesehen hat, sorry, gleiches Foul wie vor 2 Jahren an uns im Strafraum, da wird es aufgrund dann nicht gegeben, weil das dann kein Foul ist. Jetzt wird es gegeben, der Leverkusener kommt zum Abschluss. Ja, gut, na klar, die Grätsche kam von der Video und dann fällt er über den Bein. Aber hat vorher echt die Torschance, eine hundertprozentige Torschance gehabt, die abgeschlossen. Und das jetzt, in dieser Saison ist das dritte Mal, dass aus meiner Sicht die Schiedsrichter das Spiel beeinflusst haben. Traurig, dass man so entschieden hat. Das dritte Tor, muss ich ganz ehrlich sagen, dann eine 3-1 von Bender. Ja, super, schönes Tor. Wusste gar nicht, dass er so athletisch ist, dass er so schräg in der Luft stehen kann beim Kopf. Beim Kopfballspiel. Wunderbar gemacht. Aber im Endeffekt hat Leverkusen aufgrund der ersten Halbzeit verdient gewonnen. Obwohl ich sagen muss, ja, der Elfmeter, die Fehlentscheidung zum Tor, zum Elfmeter, Sommer wäre fast noch rangekommen, war der Genickbruch im ganzen Spiel. Zum Glück geht's Dienstag weiter. Ich hoffe, wir gewinnen in Bremen. Es ist noch nichts entschieden in Sachen Champions League. Und ich sage immer noch, Dienstag gewinnen wir und dann singen wir alle zusammen weiter auf in die Champions League. Und nach jedem Sieg singen wir das Lied, wir singen auf in die Champions League. Schöne Woche, beziehungsweise bis Dienstag. Ciao, euer Dobby.
Ja, das war nochmal die Zusammenfassung der Partie gegen Leverkusen von Dobby. Vielen Dank dafür. Und er wirft auch zu Recht schon den Blick nach vorne. Und das ist auch ziemlich gut, dass es am Dienstag schon weitergeht. Nach einer Niederlage bin ich immer froh, wenn man dann irgendwie die Möglichkeit hat, diese Niederlage sehr schnell auszuwetzen. Und für uns ist das die Möglichkeit in Bremen am Dienstagabend 20.30 Uhr. Wird ein sehr wichtiges Spiel gegen wiedererstarkte Bremer, die sich einen ganz, ganz wichtigen und vielleicht entscheidenden Sieg im Abstiegskampf gesichert haben in Freiburg. 1-0 gewonnen, aber den auch teuer bezahlt. Bargfrede mit Gelb-Rot runter, Friedel verletzt runter, Vogt verletzt runter. Also möglicherweise eine sehr dezimierte Bremer Mannschaft. Wir werden das sehen. Fabian, wie schaust du jetzt dem Spiel in Bremen entgegen? Gerade auch mit dem Blick auf die Tabelle. Leverkusen hat uns jetzt überholt. Und ja, das Restprogramm von Leverkusen ist jetzt ja nicht leichter, aber auch nicht schwerer als unseres. Und bei Leipzig sieht es auch nicht danach aus, als wäre das jetzt irgendwie ein super hartes Restprogramm.
Ja, man hat es jetzt so ein bisschen die Tendenz der letzten beiden Spieltage war jetzt ja, ging es in die Richtung, dass viele Top-Teams auch gewonnen haben letztlich, also dass sich jetzt in den Geisterspielen die Top-Teams doch durchsetzen. Das erwarte ich tatsächlich auch für Dienstag in Bremen. Ich gehe davon aus, dass Borussia das Spiel gewinnt, weil ich denke, dass Borussia aktuell spielerisch die deutlich stärkere Mannschaft ist und da in Bremen das auch zeigen wird. Ja, ich bin gespannt, wie es generell weitergeht. Meine etwas düstere Prognose, wenn man so sagen möchte, ist, dass wir mit einer absoluten Top-Saison am Ende vielleicht dann doch nur den undankbaren fünften Platz holen mit dann vielleicht 20 Punkten Vorsprung auf Platz 6. Die Gefahr ist aktuell da, weil man natürlich sehen muss, es kommt nicht nur auf Borussia an, selbst wenn Borussia jetzt im Saisonendspurt noch viele Punkte holt, sind da vorne dabei ja, vier Teams, die absolut abgezockt sind und ja, bärenstark. Man muss ja mittlerweile schon sagen, die Bayern sind völlig außer Reichweite. Ich denke, da ist das Stichwort Geistermeister mittlerweile auch absolut abgehakt. Es sind jetzt 9 Punkte auf die Bayern, von daher ist das Thema wohl endgültig durch. Es geht jetzt eben gegen Leverkusen, gegen Leipzig um die Champions League, denke ich. Und ja, das wird eine schwere Aufgabe und Borussia kann sich jetzt nur auf sich selbst konzentrieren und das bedeutet, Dienstagabend in Bremen voll fokussiert zu sein und dann glaube ich, dass man da 3 Punkte mitnehmen kann.
Ja, ich denke auch. Also was sich tatsächlich gezeigt hat, ist, dass der Heimvorteil auch nicht so schwer wiegt. Es gab kaum Heimsiege bislang und viele unterlegene Mannschaften oder eigentlich spielerisch unterlegene Mannschaften können das eben nicht wettmachen. Und ich erwarte mir da schon einen abgezockten Auftritt, auch wenn Bremen jetzt vielleicht nochmal Lunte gerochen hat und dann ganz wichtigen Sieg hat einfahren können bei einem machbaren Restprogramm. Gegen uns sollten die Punkte eigentlich nicht drin sein, wenn man allein mal auf die spielerische Komponente schaut und auf die Möglichkeiten beider Mannschaften oder die Möglichkeiten beider Mannschaften miteinander vergleicht. Allerdings sehe ich auch die Gefahr tatsächlich, dass wir am Ende mit einer Champions League-würdigen Bilanz Fünfter werden, mit einer Bilanz, die teilweise schon für Meisterschaften oder Vizemeisterschaften gereicht hatten. Aber wir können es nicht ändern. Das Einzige, was uns dann vielleicht über Wasser halten würde, wäre die Tatsache, dass man wahrscheinlich die Champions League-Gruppenphase in Corona-Zeiten eh nicht so genießen wird können. Aber ist natürlich kein Trost für einen etwaigen finanziellen Verlust, den die Europa League einfach mit sich bringt im Vergleich zur Champions League Teilnahme. Aber vielleicht kommt ja auch Leverkusen oder kommt Leipzig nochmal in so einen kleinen Negativstrudel, wobei der bei Leipzig ja auch schon da ist. Die kommen natürlich auch von ganz oben, die waren Herbstmeister. Wir haben die ja eigentlich überholt und nicht andersrum. Schwierig zu sagen, bei Leverkusen, wenn ich mir das Restprogramm anschaue, da geht's jetzt gegen Wolfsburg in Freiburg, da kann ich mir bei beiden Partien schon mal keinen Punktverlust vorstellen. Dann geht's gegen Bayern, das ist natürlich dann eine andere Nummer. Dann Schalke auswärts, Köln zu Hause, Hertha auswärts, Mainz zu Hause, also bis auf das Bayern-Spiel. Wenn man sich die aktuelle Leverkusener Form anschaut, dann sehe ich da wenig Hoffnung für uns, aber im Fußball ist, und da geht nochmal ja, ein 10-Euro-Schein in die Phrasenkasse, da ist alles möglich, das wissen wir beide. Ich würde sagen, damit können wir es für heute belassen und wir melden uns aber ja trotzdem auch in der englischen Woche, weil besondere Zeiten erfordern auch bei uns besondere Maßnahmen, Fabian.
Ja, wir hören uns dann nach dem Bremen-Spiel wieder. Das erste Mal, dass wir uns unter der Woche melden und nicht das kommende Wochenende abwarten und somit über den Doppelpack sprechen, sondern wir werden uns direkt nach dem Bremen-Spiel auch dazu nochmal zu Wort melden. Und bin ganz gespannt auf das Spiel am Dienstagabend, die erste englische Woche wieder, endlich mal wieder abends Fußball unter der Woche, auch wieder ein ganz neues Gefühl. Schauen wir mal und wir hören uns dann, falls ihr Feedback habt, Fragen, sonstige Anmerkungen, meldet euch gerne über Facebook, Instagram oder an fabian@postenbruch-podcast.de.
In diesem Sinne auf einen Auswärtssieg in Bremen und dann schauen wir auch schon auf das Heimspiel gegen Union Berlin in der kommenden Folge. Bis dahin, macht's gut und nicht vergessen, gerne auf Abonnieren klicken bei Spotify, bei Apple Podcasts. Macht's gut, bis dahin und ja, euch ein paar gute Tage. Wir hören uns ja dann schon Mitte der Woche wieder. Ciao.